Willkommen Leute, wir sind diese Woche wieder auf Sendung. Willkommen zum neuen Science-Podcast. Letzte Woche, ja, ausgefallen wegen Rot, Lennart.
Mhm. Triathlon.
Triathlon. Während der Tour de France.
Während der Tour de France. Immer ein Störfaktor für diesen Podcast.
Absolut, Frechheit. Du kannst gleich davon erzählen, wie es vor Ort war. Genau, was haben wir alles? Wir haben extrem viel von der Tour jetzt irgendwie schon auf der Agenda. Da passiert ja fast jeden Tag was, Lennart. Mhm. Da passiert ja fast jeden Tag was. Ich habe letzte Woche ein Video rausgebracht, wo ich ein bisschen was berechnet habe. Ich habe noch ein bisschen mehr berechnet, kann ich gerne heute mitbringen. Und so ein bisschen nochmal Bezugnahme letzte Woche über, nein, vorletzte Woche, über die Doping-Doku von Hajo Seppelt.
Bleibe ich bei.
Okay, starten wir doch mal direkt los.
Bleibe ich bei. Also wir haben ja letztes Mal, hatte ich die noch nicht komplett zu Ende geguckt und habe dann auf dem Rückweg vom Podcast auch noch den wirklich guten Podcast gehört von Radio RTW.
Ja. Wir waren vorher, Leute, erzählt rum, wir waren vorher ein bisschen überlegen, sollen wir das so machen? Ne? Wie auch das, du sagtest ja, vielleicht im Podcast ändert sich nochmal was, mal deiner Meinung. Und dann schriebst du mir 30 Minuten später, nee, lass.
Nee, also am Ende hat die Doku sich nicht verbessert aus meiner Sicht. Das war für mich immer noch irgendwie etwas, wo man eigentlich keine Doku daraus machen muss. Es hat für mich einfach nur sehr viele Sachen in den Raum gestellt, ohne irgendwie viel zu wirkliche Fakten zu nennen. Vielleicht konnte man nicht alle Fakten nennen. Und ich fand es dann auch gut, wie der Podcast Radio RTW das gemacht hat, weil am Ende ist da eine berechtigte Frage, wie man sich auch als Experte qualifiziert für eine solche Doku. Und dann die Aussage von Hajo Seppelt, dass das wirklich der geeignetste Mann dafür war, um in dieser Doku aufzutreten.
Also wir reden von dem Franzosen, der für die ISO.
Er sagte mir 3-Meter-Männer und die Daten, das geht nicht und ja, also bleibe ich bei meiner Meinung. Also ich finde Schulnote, 4 minus.
Ich habe auch gerade, lässt einen durchfallen?
5 plus?
Okay.
Weiß ich nicht.
Ja, also auf jeden Fall hartes Rating.
Podcast-Note 1.
Ja, ich muss mich auch ein bisschen.
Richtig also, geil gemacht.
Ja.
War sicherlich kein leichter Podcast.
Voll. Ich muss auch sagen, ich habe es bewundert, wie Richie, wie Max sich vorbereitet haben. Ich war sehr überrascht, als da 40 Minuten zum ersten Mal Tobis Stimme kam und ich dachte, wo kommst du jetzt her?
Ich bin auch dabei.
Ich habe gerade gar nicht gedacht, wir machen zu zweit, aber dann kam immer Tobi so nach 40 Minuten mit so einem Halbsatz. Fand ich witzig. Auf jeden Fall muss ich sagen, sehr toll vorbereitet. Kritische Fragen stellen, sicherlich nicht einfach, wie du schon sagtest. Also meine Meinung dazu, mir wurde ja auch ein bisschen ankritisiert, dass ich natürlich jetzt mir das nicht angeschaut hatte, noch nicht angehört hatte und dann eine Meinung zu hatte. Jetzt im Nachgang, wo ich jetzt ein bisschen nachrecherchiert habe, muss ich auch sagen, ich habe mich jetzt ja gefragt, auch als ich es geschaut habe, was stört mich daran? Und mich stört nicht daran, dass wir das kritisch hinterfragen und dann auch mal näher beleuchten und vielleicht auch ein paar, naja, sagen wir mal, Testversuche eines mutmaßlichen Radsportteams dann mit irgendwelchen Geräten in Slowenien kaufen und sowas da irgendwie darstellen. Das ist eigentlich, ja, das stört mich jetzt nicht daran oder dass es die Möglichkeit in den Raum gestellt ist, dass Top-Fahrer einfach gedopt sind. Mir stört es ein bisschen daran, dass, wie du sagtest, wir haben irgendwie, ohne groß Grundlage zu nennen, diese 4 km/h Leistungsverbesserung durch Materialoptimierung und vielleicht neuere sportwissenschaftliche Techniken hingestellt. Dann sind die Sportwissenschaftler und die Experten aus den Teams, finde ich, sehr wenig zu Wort gekommen, also sehr kurz und knapp. Dann halt irgendwie diese 4 km/h hingestellt und gesagt, okay, alles andere darüber hinaus ist jetzt nur mit Doping zu erklären, weil 4 km/h haben wir jetzt gerade ja festgelegt. Das ist ja schon klar, das ist okay.
Er hat nicht gesagt, das ist nur mit Doping zu erklären. Er hat gesagt so, ja, wie geht denn das noch? Und da ist,
ja, genau. Also,
der Grundtenor der Serie oder der Doku ist, es wird immer ganz viel suggeriert, ohne
genau,
das zu beweisen.
Das war mein Problem. Ich verstehe auch, dass du nicht beweisen kannst mal eben. Verstehe
aber
ich
da
auch.
Machst du halt keine Doku darüber.
Ja, und das ist mir zu viel. Wir lassen es so ein bisschen im Raum stehen. Jeder soll seine eigenen Gedanken machen, aber dann briefen wir schon den Zuschauer
dahin.
Briefen
wir in der ARD. Ja, wir brauchen jetzt nicht wieder zu lange darüber reden. Also man brieft meiner Meinung nach nicht wieder den allgemeinen Zuschauer in der ARD mit so einer Doku und schiebt das ganze Thema wieder in so eine Richtung, ohne dass man Beweise hat. Also auch nichts gegen Hajo Seppelt und diese Dokus, weil die sind in den meisten Fällen richtig gut gewesen.
Ja.
Zumindest habe ich das bisher so empfunden. Aber das waren halt gut recherchierte Dokus mit Fakten. Und in dem Fall war es halt nicht der Fall. So, und da bleibe ich bald bei. Und ich glaube, mehr Bock habe ich zu dem Thema auch nicht zu sagen.
Damn, okay. Dann lassen wir das jetzt.
Also da geht es nichts drin, dann brauchen wir auch nichts noch groß drüber sagen über das Ganze.
stimmt. Willst du den Namen droppen? Nee. Soll sich ja jeder selber Gedanken machen.
Da habe ich jetzt keine Ahnung, weil es war ja im Radio RTW auch ein ganz großes Thema. Also da haben sie auch noch mal 15 Minuten um den heißen Namen herum geredet.
Um jetzt noch mal zusammenzufassen. Sehr close mit Christopher Froome.
Ja. Egal. Ich wollte eben noch was zu irgendwas anderem sagen, was du im Intro gesagt hast.
Tour de France und Rot.
Ich glaube, du hast noch was anderes gesagt.
Hey, ich habe nur Tour de France und Rot gesagt. Wir sind wieder auf Sendung, wir hatten eine Woche Pause. Es ist viel passiert.
Es ist viel passiert, ja. Sollen wir direkt mit der Tour einsteigen? Zu Rot gibt es nicht viel zu sagen. Die sind geschwommen, dann sind die Rad gefahren und dann sind die gelaufen. Das ist sehr beeindruckend gewesen.
Auch in der Reihenfolge?
Wir sind auch in der Reihenfolge.
Ah, verrückt.
Sehr beeindruckend gewesen. Es ist immer ein geiles Event.
Ja, ja.
Und aus Ministry-Sicht hatten wir natürlich einen geilen Tag, weil sowohl Sam Laidlaw als auch Laura Philipp gewonnen haben.
Ihr habt also Doppelsieg.
Wir hatten Doppelsieg. Wir konnten leider unseren Produktlaunch noch nicht ganz machen, den wir da eigentlich vorhatten. Den können wir jetzt am Sonntag machen. Und ja, ist immer cool in Rot. Kamen auch ein paar Science-Hörerinnen und Hörer an, wie jedes Jahr. Fand ich auch mal cool.
Ja.
Und
warte, wir haben Science-Hörer bei den Triathleten.
Ja, das freut mich auch immer. Oder die verirren sich auf die Triathlon-Messe.
Ah, okay, ja, stimmt.
Kann auch sein.
Herum.
Und das sind irgendwelche Undercover-Radsportler, die sie dann da so rumschleichen. Aber ja, ist immer krass. Und am Ende, wenn die dann so einen Marathon dann noch hinten drauf laufen, dann denke ich mir so, Junge, was sind das für krasse Maschinen? Wie viel muss man dafür trainieren?
Ich habe es ja einmal schon mal erzählt, ich habe eine Mitteldistanz gemacht und da fand ich es schon, also es ist alles irgendwie machbar. Ich glaube auch, ich würde auch sagen, so Schwimmen und Radfahren ist gut machbar und dann kommt der harte Part, wo es auch wirklich nicht mehr leichter werden kann und Respekt vor allen Age-Groupern, die halt noch mal deutlich länger unterwegs sind als halt die Profis sowieso noch und es ist alles okay, bis das Laufen kommt. Ja. Bei Mitteldistanz war es wirklich so bis Kilometer 10, 12, 13 okay. Dann hast du halt irgendwann merkst, so, boah, jetzt wird's hart, dann ist aber nicht mehr lange.
Ja.
Und bei Ironman-Distanzen ist halt auch vielleicht 10, 15 Kilometer.
Kilometer dann noch diese Scheiße.
Ja, boah. Also dir wird ja nicht komplett am Anfang der Strecke gezogen, aber stell dir vor, du hast 10, 15 Kilometer. Das ist ja teilweise mit einem lockeren Lauf schon anstrengend, wenn du nicht die Beine hast. Und auch da brauche ich nicht drüber sprechen. Schwimmen, klar, irgendwo hart, so kriegt man aber hin. Und 180 Radfahren können wir auch. So, wenn du dann ins Laufen gehst, ich glaube, doch die ersten 10 kommst du irgendwie rein und dann fängt die Kacke da an und dann dauert das noch richtig, richtig lang.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, so viel ist zu Rot zu sagen. Dann können wir über die Tour sprechen. Wir können aber auch so ein bisschen über aktuelle Transfers sprechen. Das hatte ich ja noch angekündigt, dass es ja doch den einen oder anderen interessanten Transfer geben könnte. Wir haben die Gerüchte jetzt schon Ewigkeiten im Raum. Sie verfestigen sich immer weiter, dass Remco Evenepoel zu Red Bull Bora Hansgrohe wechselt. Da gab es gestern schon ein weiteres Gerücht, und zwar, dass dass ein belgischer Coach zum Team wechselt. Ich müsste jetzt nochmal den Namen, bevor ich es vergesse oder verwechsel, müsste ich nochmal den Namen kurz raussuchen. Aber der war, glaube ich, belgischer Nationaltrainer, wird eine Rolle neben Rolf Aldag einnehmen. Und das gilt als so einer der ersten Indikatoren auch, sodass das jetzt durch ist mit Remco. Mhm. Und mit zu Red Bull Bora Hansgrohe wechseln sollen dann auch noch, ich glaube, Mattia Cattaneo soll mit rübergehen in dem ganzen Paket sozusagen. Und die Ablösesumme, die im Raum steht, sind wohl bis zu 7 Millionen Euro.
Als Doppelpaket oder?
Also als Ablöse so für, ich weiß nicht, ob das jetzt hier steht für Cattaneo. Okay. Ich glaube, der Vertrag da läuft eher aus, würde ich mal sagen. Aber sie müssen wohl den Vertragswert, also in Belgien ist das Gesetz, du zahlst einmal den Jahresgehalt plus eventuelle Boni und dann kriegst du den Fahrer da raus. Den müssen sie zahlen, plus noch so eine kleine Extrasumme. Das heißt, ausgerechnet wurden dann so um die 7 Millionen für die ganze Geschichte. Und das ist schon eine gute Einnahmequelle für so ein Team Sudal Quickstep. Der Ziehvater Patrick Lefebvre ist ja eh nicht mehr dabei. Das heißt, ich glaube, jetzt ist so das Jahr, wo es am Ende tatsächlich auseinandergehen wird. Ineos war ja auch im Spiel, aber er hat sich wohl für Red Bull entschieden. Genau, Cattaneo soll noch mit rüberwechseln. Und ich muss jetzt nochmal schauen, ob ich hier am Ende den Namen von dem belgischen Coach noch finde. Die heißen mich alle, ich glaube, es ist Van Turenhout, aber ich muss da echt nochmal nachschauen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Aber das fand ich ja schon mal wieder interessant, dass sich das Team auch in der Management-Ebene nochmal verstärkt. Und ich glaube, das wird krass. Aber aus meiner Sicht löst es immer noch nicht das Problem.
Red Bull Bora Hansgrohe gewinnt immer noch nicht die Tour de France dadurch.
Ja, könnte man so sagen. Also nicht, dass ich das irgendwie,
vielleicht werden wir dieses Jahr überrascht bei der Tour. Wart mal ab. Also so ein so ein Pogacar oder Wingard müssen es auch noch durchbringen. Aber ich verstehe, was du meinst. Also aktuell der physiologischen Kennzahlen, die wir so haben und im Vergleich der drei Top-Fahrer, nenne ich sie mal, die wir jetzt gerade aktuell auf dem Papier haben und die sich jetzt, ich würde sagen, nicht zuletzt bei der aktuellsten Etappe, die wir gerade geschaut haben, Mittelbritannien, bevor es dann halt kurz langsamer wurde, auch wieder rauskristallisiert haben, dann ist halt einfach Remco gerade einfach der Drittbeste von dreien. Schlecht, würde ich jetzt gar nicht das Wort in den Mund nehmen. Ja. Und das stimmt. Ich sag mal gleichzeitig, glaubst du, Primoz, der Vertrag läuft aus, kann das sein?
Der Vertrag läuft aus, ja.
Ja, was macht der Mann?
Der kommt zu Colonia Kids.
Ja,
wir gut. brauchen noch einen für die schwereren Rennen.
Hast du recht.
Nee,
Primoz also, für Tulsa Tough.
Weiß ich nicht.
Er ist für den Livestream zuständig.
Ist eine gute Frage, was er macht. Also er ist jetzt 35.
Ja.
Die letzten Interviews, die er gegeben hat, da wirkte er so sehr entspannt.
So Primoz Roglic ist 35, genauso wie Nairo Quintana. Das passt für mich irgendwie nicht ins Bild.
Inwiefern?
Die sind beide gleich alt. Aber das für mich.
Wer ist für dich älter?
Ja, Nairo Quintana.
Ja, aber der war auch nie jung. Ja. Der ist doch in die Ulte gekommen und der war doch schon 35.
Der 31. Aber der ist so gefühlt schon seit 20 Jahren dabei. Und Primoz, ja, irgendwie jetzt.
Da habe ich auch was Interessantes gesagt. Ja. Letztens, ich habe nochmal Tour GC. Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe irgendwie letztes Jahr GC mir angeschaut und dachte, boah, die Abstände sind schon krass in den Top 10. Und dann habe ich die Jahre zurückgeklickt.
Ja.
Und die Abstände in den Top 10 sind so seit 3, 4, 5 Jahren richtig groß.
Ja.
Und dann werden die kleiner. Also jetzt sind es teilweise 25, 30 Minuten, für die der Zehnte hat.
Ja.
Und dann habe ich so durchgeklickt und habe gesehen, bei Pogacars erstem Toursieg, wer war da auf Platz 3?
Boah, das weiß ich doch nicht.
Richie Porte. Das wirkt wie so eine komplett andere Generation, so eine komplett andere Zeit. Und da siehst du diese Überlappung.
Ja, voll.
Pogacar, Roglic, Port. Und dann sind da noch so andere
Ricardo Rico. Ja,
genau. Da sind noch so andere Legenden in der Top 10. Und denkst du immer, boah, ey, du hast das Gefühl, irgendwie diese.
Du denkst ja auch, Pogacar wäre noch jung. Aber
ja, das ist der ja auch ist auch schon ein bisschen älter. Und dann ist mir aufgefallen, dachte ich mir so, warum gibt es diese Abstände so riesig jetzt? Und ich meine, die Abstände sind, glaube ich, so riesig, weil die Rennen auch ganz anders gefahren werden. Die zerfetzen sich halt schon am ersten von drei Anstiegen und dann reißt du oder verlierst du halt nicht irgendwie eine Minute, sondern verlierst halt fünf.
Ja, voll.
Und das ist halt das Krasse dahinter. Wie das zustande kommt, sei dahingestellt. Ich glaube, es hat auch viel mit der Kohlenhydratversorgung zu tun, dass du das einfach mal machen kannst.
Ich würde sagen, 4 Karma hat damit zu tun und der Rest muss der einfach Rest Doping sein.
Genau. Ja, und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Und so zum Thema Alter, ja, Roglic ist halt auch später in den Sport gekommen. Ich glaube, mit 26 rum ist der erst
Profi
geworden. Ja. Und ja, dann ist es halt so, also World Tour seit 2016, da war der schon ein paar Jährchen älter, also als die meisten jungen Fahrer sozusagen.
Voll. Die Ursprungsfrage war ja Primoz Roglic, was ist mit seine, also wie geht's weiter? Sollte er noch ein Jahr machen. Keine Ahnung, ob er da eine Möglichkeit zu bekommt.
Ja gut, ist er ja schon, ne?
Ja klar, aber wenn er Bock drauf hat. Was soll
ich dir sagen, wer den jetzt holt?
Achso.
Zu raten?
Akea.
Wer würde passen? Wer würde passen? Akea, er gibt grundsätzlich Fahrer, die schon mal gut waren.
Früher war es Differdange.
Nicht auf dem Niveau.
Ich weiß.
Früher war es Trek, fand ich immer, die so Rentenverträge vergeben haben. Israel Premier Tech.
Israel Primatic. Oh, aber Astana auch. Astana kann auch sowas.
Als Nachfolger von Chris Froome und Jakob Fuglsang.
Ja.
Und wie sie nicht alle heißen, die dann dahin gegangen sind. Ein Roglic wird, glaube ich, immer noch besser fahren. Also ich meine, das ist ja wirklich kein schlechter Fahrer. Den Giro, da wäre er auch aufs Podium gefahren, würde ich mal behaupten, beim Giro. Das,
schwer zu sagen. Ja, klar.
Bin ich mir relativ sicher, dass er da aufs Podium gefahren wäre.
Man will Chappell am Alter, das würde ja gar keine Rolle spielen, aber am Ende ist er halt ein Podiumsaspirant von einem GC in einer Grand Tour.
Genau, muss man einfach sagen. Hat die Katalonien-Rundfahrt dieses Jahr gewonnen, das ist mit die schwerste Rundfahrt im Jahr. Und ich glaube halt schon, dass der für einige Teams noch interessant sein kann. Die Frage ist, bleibt er bei Red Bull Bora Hansgrohe zu den Gehaltskonditionen? Man muss auch sagen, er ist der Vuelta-Sieger des letzten Jahres.
Ja.
Man
hast du ja schon mal so bekehrt damit?
Primoz Roglic. Als wäre das, keine Ahnung, ich finde, der kriegt nicht den Respekt oftmals, auch von mir, den er verdient, sozusagen in dem Podcast. Man macht sich ja dann irgendwie schon so, nicht lustig, aber man witzelt so ein bisschen rum. Aber ja, das ist halt immer noch ein Top-Fahrer. Ich denke, der kann noch ein bisschen fahren. Die Frage ist, ob sie ihm das, welche Rolle sie für ihn vorgesehen haben und was das halt gehaltstechnisch dann bedeutet.
Also Primož und Lipovic als Anfahrer für Remco. Damit wird die Tour gewonnen, 26.
Ja, da kommen wir wieder zum ursprünglichen Ding. Ich glaube halt am Ende, dass das Problem nicht gelöst wird dadurch.
Ja, ja.
Und das ist, so wie ich es jetzt sehe, macht Red Bull Bora ins Rohe das, was sie können, jetzt aktuell im Transfermarkt, bevor sie irgendwo im Nachwuchsbereich dann denjenigen finden, der ja, der halt dann einen von den zwei Jungs da mal schlagen kann.
Das Problem ist halt, der ist schon bei UAE gesigned.
Ja, deswegen dauert das halt ein bisschen was. Ja. Deswegen haben sie ihr Juniorenteam, jetzt das U23-Team, da ist ein Lorenzo Finn drin, der ganz gut ist. Ja. Dann haben sie im gleichen Team noch jemanden, der jetzt gerade fast den Baby Giro gewonnen hat, wenn er nicht eine Trinkflasche angenommen hätte am letzten Berg. Ja, also so mit Luke Tuckwell, ist auch noch jung, 2004er Jahrgang. Ja, da würde ich halt schon sagen, die machen ihr Bestes und wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber das ist bei Red Bull halt auch im Formel-1-Sport so gewesen, dass es ein bisschen gedauert hat, bis sie dann am Ende erfolgreich waren. Und wenn sie dann einmal erfolgreich sind, haben sie meistens eine recht gute Struktur.
Mhm.
Ja, gestern ist Christian Horner übrigens gefeuert worden vom Formel-1-Team, der Teamchef.
Ah, ja.
Der kommt jetzt bestimmt zu Bora Hansgrohe. Stell dir vor, aus der Formel 1, der Teammanager.
So, wir räumen jetzt mal hier auf. Ganz kurz, wir hatten noch die letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert, was mit seinen Vertragsverhandlungen sind. Haben wir schon mal gesprochen, dass Ineos interessiert ist an Kevin Wackele? Almost Done steht bei
Cycling
Up to Date.
Habe ich schon mal gelesen, ja. Yeah.
Almost Done, Ineos Gradius could sign to the France Revelation Kevin Wackele.
Ja, finde ich ein guter Transfer.
Ja.
Haben ja jetzt auch da, wenn wir jetzt schon bei Teams und ja, neuen Sponsoren zum Beispiel sind, Total Energy dazu bekommen. Sieht super ungewohnt aus. Total Energy ist auf dem Trikot von Ineos.
Ja. Ja.
Ja. Werden Sam Welsford unter Vertrag nehmen als Ersatz für Caleb Ewan.
Ja.
Das heißt, dann haben sie schon mal drei Tour and Under-Siege sicher mit Sam Welsford. Und dann ist ja die Frage, was bauen sie noch drumherum auf? Was gibt es noch so für interessante
Transfers? Die den Krone wegen zu Unibet?
Oh ja, das ist natürlich ein wildes Ding.
Das
ist
richtig wild.
Das ist ein wildes Ding.
Freut er sich?
Fände ich cool, ja. Also,
ja.
Entweder richtig gut funktionieren oder richtig scheiße.
Ja, ja, stimmt.
Genau, ansonsten würde ich sagen, sehr aktiv auf dem Transfermarkt ist auch
Q36. Mhm.
Die sollen sich geeinigt haben mit jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Junger Brite von Wismar Liesebaik, der sehr erfolgreich fährt. Ich habe es gleich.
Matthew, oder nicht?
Nein, nicht mit Matthew Brennan, nein, mit okay. Thomas Cloak.
Ach, Cloak, ja.
Cloak. Und dann gab es noch Gerüchte, dass sie Chris Harper holen. Also sie werden relativ viele. Okay. Eddie Dunbar ist im Gespräch gewesen dort. Also die bauen halt so ein Pitcock, glaube ich, so eine englischsprachige Truppe an Leuten, die auch berghoch fahren könnten, auf. Weiß nicht, ob sich das lohnt, muss ich sagen, weil Pitcock GC.
Welchem Ziel, genau?
Also, an GC Pitcock glaube ich eigentlich wirklich nicht.
Ja, genau. Und das ist. Pitcock kann einen besseren Bardet abgeben vielleicht. Also so.
Oh, nee. Ja, einen schlechteren Bardet.
Schlechterer Bardet?
Also
ein älterer Bardet, nicht der beste Bardet, sondern ein älterer Bardet. So mal bergige Etappen und so und dann mit.
Ja, aber so GC-mäßig ist der
nicht
noch nie
bei
vorne aufgehört.
Etappen-Bardet.
Gut, aber da brauchst du mir kein Team zur Seite zu stellen.
Ja, eben so. Deswegen, genau.
Das ist halt. Ein bisschen wild, die ganze Geschichte.
Die sollen im Cross-Rennen unterstützen.
Genau, so ein Cross-Team für Lead-Out.
Cosnefroid zu PostNL habe ich noch gelesen.
Ja, das ist karrieremäßiger Selbstmord.
Ja.
Ja, also so viel so zu den Transfers. Es tut sich einiges.
Ja.
Dann noch kurz zu Decathlon Age Desert. Decathlon wird wohl das Budget erhöhen, wie ich gelesen habe, auf 40 Millionen Euro im Jahr.
Boah, da kommt man an die großen Teams ran. Wow. Ja.
Der die mal challenged.
Ja.
Einen krassen Kader. Und ich glaube, also das Team macht gute Arbeit jetzt, seit da ein bisschen was mit dem Personal getauscht wurde. Ich habe die Tour doch mal geguckt übrigens.
Ja, ich bin.
Da gibt es auch jetzt eine richtig unangenehme Folge. Die Karte von alle sehr.
Ja.
Nur Französisch sprechen, weil alles und wie es auch schon die X
x-mal gesagt haben, da sitzen Fahrer in der Besprechung, die verstehen überhaupt nichts. Und dann denkst du so, ey Jungs,
die ziehen doch eiskalt so durch.
Viel Kohle aus. Und dann spricht er nicht
40 Millionen, dann sprechen die einfach Französisch.
Und dann sitzt keiner dahinter, fragt so, machen wir das eigentlich mit der Kommunikation hier richtig oder nicht?
Nö. 40 Millionen und dann sitzt er am Rennen so, boah, weiß ich jetzt nicht. Also,
Haben die gesagt, wir sollen links oder rechts fahren, wenn der Wind kommt?
Soll ich jetzt nach vorne? Ich habe meinen Namen nur gehört, das war's dann.
In welcher Kilometerzahl war das jetzt mal mit der Windkarte? Ja, das tut halt schon irgendwie ein bisschen was zur Sache.
So, kannst du noch mal bitte in langsam?
Also ich verstehe das nicht.
Ganz kurz, willst du Transfer schon abhaken? Weil ich wollte einmal noch...
Hast du noch einen Transfer?
Enric Mas zu Wismar habe ich ein bisschen...
Auf welchen Seiten bist du denn unterwegs?
Naja, Report suggests Team Wismar, Liesebike attempt sign Enric Mas before deal with Movistar. Kann ja auch sein, dass es auch Quatsch ist, aber... Habe ich bei Reddit gelesen. In so einem Forum.
Okay, also das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört, aber läuft der Vertrag denn aus?
Hieß ja bevor signing with Movistar, also geht man von aus, dass er ausläuft, ja.
Ich dachte, solche Leute nehmen die immer für 100 Jahre unter Vertrag, damit da nichts passieren kann. Der hat auch bis 29 Vertrag bei, ich glaube, das müssen wir piepsen hier, diesen Abschnitt.
Ich werf's einfach mal rein.
Du wirfst es einfach mal rein.
Was damit machst, kannst du überlegen. Genau.
Also deswegen kam mir ein bisschen spanisch vor. Gehen wir mal in die Tour.
Ja.
Du hast schon gesagt, es passiert jeden Tag was hier mit die Tour richtig geil, muss ich sagen.
Ja, also das war so ein bisschen noch absehbar für vom Streckenverlauf. Wir haben es vorletzte Woche gesagt.
Haben wir mal was richtig gesagt, ne?
Bitte?
Haben wir mal was richtig gesagt?
Wir haben ja gehört, das ist ja auch eigentlich logisch, so wie aufgebaut ist, heißt es halt auch am Anfang ist halt super viel möglich.
Viel Radrennen gefahren,
es ist super tight, was dann in den Sprints natürlich, das haben wir auch schon, können wir jetzt diskutieren gleich, was natürlich nicht ganz so geil ist, wenn es so viel Tension drauf ist, auf dem ersten Trikot und so weiter. Aber muss sagen, es ist halt super viel Fluktuation, gerade was GC anbetrifft oder was Etappen anbetrifft, wer in der Gruppe auf einmal rumturnt. Ich meine, wir haben es vorhin nur ein bisschen rumgeswitcht, aber Geraint Thomas war heute in der Ausreisegruppe.
Ja, wie immer, wie jedes Jahr sage ich, ich gucke mir Tour aus, also guck mal, und denke mir so, boah, ist brutal.
Ja.
Egal welche Ausreisegruppe der Tour sind, so Fahrer, wo du dir denkst, wenn die irgendwo auf einer anderen Etappe in der Gruppe sind, dann denkst du immer so, boah, was macht der denn da drin, Alter?
Ja.
Der ist viel zu stark für die Gruppe. Und jetzt hast du so eine Gruppe, heute dann am Ende übrig geblieben oder lang vorne waren, glaube ich, Ewan Costiu, auch eine Maschine, Geraint Thomas, wen hatten wir noch da vorne? Also wir hatten da wirklich so eine richtige Maschinentruppe, die lange vorne war. Und das ist halt schon Alex Baudin von IF, der Tim fährt Balance. Auch einfach immer stark.
Nee.
Geraint Thomas, Costiu, Ivan Garcia Cortina, auch eine richtige Maschine.
Ja.
Und ich glaube, das war schon. Marco Haller. Ja. Also waren auch wieder viele Wattschwelle in der Gruppe vertreten.
Man musste sehen, dass Nils All-Out fahren musste, um Zeit gut zu fahren.
Ja. Aber du siehst bei der Tour einfach immer wieder jedes Jahr, es sieht einfach anders aus als jedes andere Radrennen.
Ja.
Von der Körperspannung, von der Art und Weise, wie da gefahren wird. Du siehst halt auch, wie deine Gruppe ist vorne, aber du weißt halt, wie hart die Leute da vorne fahren, weil die einfach dazu in der Lage sind. Und dann kannst du dir mal überlegen, was die hinten machen. Gestern sind sie 2 Stunden einen 50er Schnitt gefahren und da gab es relativ viele Höhenmeter.
Ja.
Und
ich wollte auch sagen, bis auf die gestrige Etappe, die Etappe 6, war auch nie so wirklich, also das ist die Gruppe auch nie so wirklich mit weit Vorsprung fahren gelassen worden. Ne? Ja. Also das ist jetzt alles relativ bei der kurzen Leine. Also
wir Oberschau wollte das Trikot loswerden, hab's dann genau um eine Sekunde ist das losgeworden. Hast du das gesehen, dass Mathieu, glaube ich, kommentiert hat, do you think 1 second is enough to bring it to Paris? Und dann Pogacar irgendwie sowas geschrieben hat wie, you gotta fight, bro. Das ist richtig witzig gewesen.
Das ist witzig. Ich habe es nur so halb mitbekommen. Kann es sein, dass am Ende nochmal Wismar gefahren ist, Vollgas, um UAE da reinzufahren? Pogacar wollte es ja mutmaßlich abgeben, weil die kann...
Ich habe die Etappe nicht so in dem Detail gesehen.
Haben wir auch jetzt an Max nur ein bisschen
Feedback.
Das ist ein richtig geiler Move. Die haben natürlich Tempo gemacht, damit sie UAE wieder reinbringen.
Ja, das ist echt witzig.
In so einer Sekunde ist es nicht geklappt, aber das ist natürlich richtig hart. Das ist lustig. Da gab es auch ein bisschen Diskussion zwischen Campenaerts und Tim Wellens anscheinend. Nee, oder Nils, ich weiß nicht. Nils, glaube ich. Auf jeden Fall... Ben Healy gewinnt die Etappe und
Steigen wir auf Etappe 6.
Wir fangen rückwärts an.
Fangen wir mal mit der ersten Etappe an. Jasper Philipsen gewinnt die erste Etappe im Sprint. Erinnerst du dich, das ist ja 2 Wochen her, noch an unsere Tipps? Ich habe, glaube ich, Tim Melier gesagt.
Ich habe Milan gesagt.
Du hast Milan gesagt. Ich dachte, du hättest wenigstens
Philipsen. Nein, ich saß dann da und habe gesagt, okay, wir sind beide wieder falsch.
Klasse. holt sich das gelbe Trikot. Am nächsten Tag gewinnt der nächste Alpecin-Fahrer mit Mathieu van der Poel. Ist das schon die Etappe, wo er stürzt? Nee, das ist nicht die Etappe, wo er stürzt. Da ist er sehr stark gefahren. Da ist er in dieser zweiten Gruppe da angekommen. Und da wird schon mal ordentlich berghoch gezogen.
Voll, voll. Wir waren auch länger dabei, wo vielleicht, okay, ne, hätten sie extrem langsam gefahren, dann hätte vielleicht was passieren können, aber er war extrem lange dabei gegenüber den anderen Sprinter, das stimmt schon. Und dann halt ein geiles Duell zwischen Pogacar und Van der Poel. Ich habe in dem Moment auch gedacht, so, ich will gar keine Meinung hier abgeben, weil wir sehen es auch später nochmal in anderen Etappen. Pogacar, Van der Poel, Vingegaard auch 1, 2, 3, aber auch wieder anders. Und war einfach krass stark von Van der Poel. Nur, warte, wer war das? Achso, Alaphilippe, hast du es gesehen, was er gemacht hatte? Diese links angetäuschte Attacke und direkt wieder hingesetzt, um dann aber, war das Alaphilippe? Um dann wieder doch, er ist Fünfter geworden, genau. Und dann aber so Momentum nach hinten zu bekommen, genau in dem Moment, wo der Sprint losgeht. Also er ist 400 vor Ziel angetreten, links, hat sich direkt wieder hingesetzt, ist langsamer geworden, dann ging der Sprint los und hat Momentum nach hinten bekommen. Das habe ich nicht verstanden.
Das ist mir nicht so aufgefallen, nee.
Okay, das muss ich mir mal angucken vielleicht irgendwann. Ja. Das hat gar keinen Sinn gemacht.
Ich erinnere mich nur eigentlich, dass er in der Reihe hing und dass ein Vingegaard, dass er sich vor Vingegaard reingeschoben hat und Vingegaard aber nochmal außen vorbeigefahren ist. Ja. Und so nach dem Motto, nee, Junge, ich will, also hau mal ab hier.
Mach mal nicht.
Ich glaube, du gehst gleich krachen und ich nicht. Und dann ging der Sprint los. Ja, also sehr interessante Etappe. Die nächste Etappe dann wieder ein klassischer Sprint. Und im Zwischensprint hat es dann halt Jasper Philipsen zerlegt.
Ja.
Und dafür hat Bryan Coquard die gelbe Karte
zu Recht,
bekommen.
Oder?
Sehe ich nicht.
Auf keinen Fall.
Sehe ich irgendwie nicht.
Auf keinen Fall,
also wirklich. Ich meine, ich weiß nicht, ob die noch mehr Bilder hatten als wir.
Eben, was haben
aber
die denn
am
gesehen?
Ende kommen da Lawrence Rex und Coquard so ein bisschen zusammen. Also Coquard kriegt eine Welle von Rex oder hängt sich da so ein bisschen auf, fliegt dann nach links rüber.
Ja.
Und ja, Philipsen stürzt natürlich schon richtig mies. Du siehst auch, wie diese Funken da fliegen, wenn das Rad da aufhört. Da dachtest du halt schon so, okay.
Und du siehst auch einfach, wie seine Schulter direkt von Anfang an nach hinten geht. Oh. Und der Arm auch hinten bleibt, während er rutscht.
Das war ultra. Und der Rücken ist auf, es ist sofort so rot. So. Ja.
Oh, das ist relativ schnell in 2 Sekunden eskaliert, dieser Sturz.
Und dann denkst du dir so, was geht eigentlich bei den Zwischensprints ab bei der Tour gerade?
Ja. Ja.
So auf der Etappe 1 mit der Bergwertung. Also das war
auch ich wollte sagen, das dürfen wir nicht vergessen.
Der habe, auch da, was du dir halt denken. So,
beide. Das war jetzt nicht der Fall, dass
sie kommen. Ja. Aber du musst dann auch denken, haben die sich jetzt ernsthaft da vorne zu zweit abgeschossen?
Auch jetzt Benjamin Thomas sprintet und stürzt. Ja, ich weiß, wer war der andere jetzt nochmal? Weißt du es gerade? Hm? Wer war der andere von Total Energy? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ist egal. Das ist zu wenig. Auf jeden Fall, er saß halt da und direkt wie so die Hand ging so nach oben so, Junge, was war das denn?
Du musst ja auch überlegen. Du fährst da, aber du hast ja überhaupt gar
keinen Plan, was da gerade passiert ist. Ja, ja.
So, was zur Hölle
hier ist, genau,
ist mir gerade wieder
Fahrer? Hier ist ein Fahrer in meiner Nähe und wieso lieg ich? Wieso bin ich mir gestürzt? Ja. Zimmert da über die Bergwertung, schmeißt das Rad nach vorne und dann kriegt er irgendwie so einen komischen Stein ab und dann fliegt das Rad nach rechts. Er stürzt, sowas kann passieren, aber in dem Moment war es einfach ein bisschen witzig, ein bisschen Comedy. Er hat den Punkt noch geholt, ne? Glaube ich. Damit hat er hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das macht diese Sache ein bisschen runder, die Story, aber wie gestürzt, ist schon ein bisschen witzig. Er hat Geld bekommen. Also nein, Karte, ja, aber nicht Trikot, oder meinst du? Ja, ja. Karte, ja, hat er bekommen. Glaube ich.
Gelb-rot vom Platz fliegt.
Ja, niemand. Meinst du wirklich?
Ja, wenn du das halt bei Riesebeek hat es auch geschafft, bei der Baloise Tour of Belgium.
Ja, aber das war auch wirklich so eine Regel, würde ich sagen.
Wenn du hast, das ist ja wie im Fußball,
ja.
So in der 15. Minute schon gelb vorbelastet zu sein. Ja, das ist. Und im Radrennen bewegst du dich sehr viel durch die Gegend in einem Feld. Da kann immer mal irgendwas passieren.
Ich glaube, also, sie würden jetzt so einen ähnlichen Move wie Bryan Coquard, wenn er es nochmal machen würde, jetzt nicht, wenn das nicht absichtlich ist, glaube ich, nicht direkt eine gelbe geben.
Boah, meinst du? Ich glaube, die schmeißen ihn dann sofort mit glattrot vom Platz. Ich meine, es gibt keine Karte, aber so wie die jetzt da schon
eskalieren sind. Ich hätte gedacht, so relativ frühe Vorwarnung mit gelb, weißt du, und dann aber auch so dann zögerlich. Das hätte ich jetzt vielleicht vermutet.
Ja.
Außer du machst
es wirklich. Kommt auf den Schiri an, ob das Pierluigi Colina ist, der da Schiedsrichter ist, oder Dr. Markus Merck. Hat ja jeder seinen eigenen Stil.
Ist mal Videobeweis.
Ja, also gibt es ja erst seit diesem Jahr den Karten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gehen wir weiter in dem Ganzen. Also nachdem Jasper Philipsen dann raus war, gewinnt Tim Merlier die Etappe gegen Jonathan Milan ziemlich knapp.
Ja.
Der Sprint, wenn du den anguckst, Merlier kommt erst gut auf, geht vorbei und dann wird Milan halt auch mal schneller oder bleibt schnell.
Ja,
oder
schneller nicht, aber
sieht von oben aus richtig aus so, boah, also wenn der Sprint wieder 50 Meter länger gewesen, hätte Milan gewonnen.
Ja,
allein
ja,
20
voll,
Meter länger.
Voll, hatte. Voll.
Und im Finale haben natürlich noch mal alle alles gegeben, um noch mehr Stürze zu provozieren.
Boah, das hat gescheppert, ey.
Das hat auch wieder übel gescheppert. Ich glaube, Kees Bol.
Ja.
Vorne rüber. Sah auch sehr unangenehm aus.
War direkt
aus.
So ein halber Frontflip, ne?
Genau, war so ein halber Frontflip.
Und da dachte ich mir nur so, boah, ich kenne das. Das sind auch so Positionen, wo du eigentlich denkst,
hier,
komm, wir sprinten,
ja, wir sprinten das aus auf Platz 10.
Hier so, genau, auf Platz 10. Dann da nochmal zu Boden zu gehen, ist halt schon einfach cool.
Ich habe ein Video gesehen von der Handykamera, wirklich genau in dem Moment in dem Winkel, auf den dieser Sturz halt zugeht.
Ja.
Und da sind halt wie diese Reels, wenn du einfach was, ne, so ganz entspannt chillst und auf einmal fliegt der Baseball entgegen. Und genauso ist dieses Video. Dann fliegt auf einmal der Fahrer in die Kamera.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist so, oh. Dann Etappe 4 nach Rouen war auch wieder sehr, sehr geil.
Ja.
Pogacar gewinnt vor Mathieu van der Poel und Jonas Vingegaard. Wir müssen auch über Oscar Onley irgendwann mal sprechen.
Oh, der ist stark.
Sehr stark, ja. Wir müssen über Remco Evenepoels Kurventechnik sprechen, weil auf der Etappe hat er kurz mal in den letzten zwei Kilometern so 4-5 Meter Vorsprung, fährt die Kurve innen an mit der Taktik innen, innen, innen.
Verliert. Innen, innen, außen, außen, außen.
Verliert ganz, ganz viel Schwung.
Ja.
Almeida ist schon neben ihm und in der nächsten Kurve fährt Almeida an ihm vorbei und gibt ihm auch nochmal 5 Meter. Und ich so, Junge, also bei deinem CDA, wenn du halt 4-5 Meter hast, bist du richtig unangenehm wieder einzuholen. Ja. Du schenkst halt alles her mit zwei Kurven. Also mit einer Kurve schenkst du alles her und dann setzt du dich danach nochmal unter Druck, weil du wieder eine Lücke zufahren musst. Ey, check ich nicht.
Ja, verstehe ich voll, was du meinst. Ja. Ich habe nur einfach, ich war an dem Tag ein bisschen in der Kalkulation mit drin. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was Pogacar gerade in der Lage ist, da so rumzutreten. Hab's versucht, ein bisschen zu simulieren. Können wir gleich mal in Ruhe ein bisschen mehr drauf eingehen sonst. Aber war schon wieder komplett crazy. Ich glaube, VRM von 2400 da hoch in 3 Minuten. Weil.
Ah, das war dieser, ja, okay. Ja,
Vingegaard hinten am Hinterrad.
Wo Vingegaard am Hinterrad war, dann irgendwie komplett einmal Shutdown gemacht hat, so abgeschaltet, hingesetzt, stehen geblieben praktisch, sich vorher schon umgeguckt.
Ja, ja.
Und sich dann irgendwie gedacht so, ah, komm, ich fahre jetzt nochmal hin.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du hast ja gesagt, so, du hast mir vorhin einmal gefragt, was war das? Und ich habe, glaube ich, in dem Moment, ich habe gemeint, Pogacar hat ja selber im Interview gesagt, das waren dann 12 von 10, so wirklich all out, sagt er. Schneller ging nicht und Jonas war ja die ganze Zeit dahinter und dann ist es vielleicht so, ich meine, das ist ja kein Leistungsunterschied zwischen den beiden, wenn du gefühlt 70 Meter vor Kuppe kurz abreißt, während der andere auch all out ist, setzt du dich dann hin, guckst nach hinten, der Blick nach hinten war schon ein bisschen dieses Signal, okay, ich habe orientiert mich mal, wo.
So, nach hinten gucken und der Koordination, dass der kurz abrutscht.
Ja, aber danach hat er sich ja auch hingesetzt und war so ein bisschen am Ruppen. So, ich kann mir vorstellen, dass das so das Zeichen war, okay, so jetzt gucke ich kurz nach hinten, ich kann das Tempo nicht halten.
Ja, der war auch anschlaggrau.
Ja, und Pogacar wurde aber auch dann langsamer und dann war halt wieder die Möglichkeit da, wieder ranzufahren. Und als Pogacar sich umgedreht hatte, war Jonas auch schon fast wieder dran. Das heißt, für Pogacar gab es diesen Moment ja auch gar nicht, dass, so er gemerkt, dass er gemerkt hat, ich habe den gerade gedroppt oder es ist, die Lücke geht auf.
Aber ich fand, das war auch so ein koordinatives Ding, wenn das so ultra steil ist, du lässt halt nur so.
Ja.
Dann bleibst du halt relativ schnell stehen. Und das war so, voll. Okay, ich drehe mich jetzt mal kurz um, weil es tut jetzt schon echt weh.
Ja, ja.
Was passiert eigentlich hinter mir? Und dann auch dieses Merken so, oh, da ist ja auch keiner mehr.
Ja, ja.
Dann willst du, glaube ich, auch nicht so im Niemandsland sein. Und dann denkst du, oh, versuche ich nochmal hinzufahren. Das hat halt dann geklappt in dem Moment.
Ja, irgendwie haben sie sich beide ein bisschen dadurch, ich sag mal, halbwegs neutralisiert.
Ja.
Und auch taktisch neutralisiert, dadurch, dass halt die Situation irgendwie entstanden ist. Aber physiologisch sowieso. Also drei Minuten waren jetzt irgendwie gleich.
Das Interessante ist jetzt, jeder von den beiden hat noch einen richtig guten Helfer. Tadej Pogacar, João Almeida, der ist heute leider gestürzt. Müssen wir gucken, ob er davon irgendwas davon gezogen hat von dem Sturz, irgendeine Verletzung oder sowas. Und Vingegaard hat Jorgensen, der in dem Finale da auch 2-3 Mal ganz gut attackiert. Also er fährt im richtigen Moment los, aber alle sind halt sofort wach. Und dann ist jetzt die interessante Frage, also das Zeitfahren können wir jetzt nochmal kurz auslassen, weil diese Etappen sind halt alle so ein bisschen hügelig gewesen und sehr punchy. Dann ist halt jetzt die Frage, nach 7 Etappen haben schon voll viele Leute Zeit verloren. Aber ich glaube, dass einige von denen, ohne jetzt geguckt zu haben, wer es ist, einige von denen schieben sich nochmal richtig krass vor. Weil die jetzt Zeit verloren haben an diesen Efforts, die so eine Minute bis drei gehen, aber die halt auf 20, 60 Minuten viel, viel besser sind.
Ja, klar, auf jeden Fall. Was wir ein bisschen vergessen haben vorhin, glaube ich, war erste Etappe mit der Windkantensituation, die wir jetzt nicht besprochen haben.
Ah, ja.
Roglic und Lipovic verlieren direkt. Dann sind schon die ersten Lücken aufgegangen und ich sag mal, wir haben ja schon gesagt, jede Etappe ist mittlerweile wichtig. Also jede Etappe zählt ja mittlerweile, halt auch gerade durch so eine Windkantensituation. Ich muss auch sagen, wie konnte das irgendwie so passieren, dass Red Bull diesen Zug so verpasst mit den ganzen Tretern, die sie haben, zwei ihrer Kapitäne, irgendwie da in Gruppe 2 zu verlieren. Remco war ja auch hinten, ne? Wenn ich es richtig erinnere. Genau. Und dann da diese Lücke aufgeht. Du siehst aber auch mittlerweile, finde ich, dass ich sag mal, das ist, früher war es ein bisschen entspannter, glaube ich. Tadej und Jonas, die sind permanent vorne.
Mhm.
Die konzentrieren sich und die arbeiten den ganzen Tag. Die sind immer vorne. Das Team arbeitet, die können das auch, die Teams, aber die ackern auch den ganzen Tag, um sich in so eine Position zu bringen und halt dieses Risiko zu minimieren, irgendwo Zeit zu verlieren. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt, um diesen Bogen zu schlagen, dass die Teams jetzt nicht machen, wie auch so ein Remco, der so ein bisschen durchwuselt und so, sobald irgendwas dann ist, auch wieder in Gefahr gerät und direkt wieder Zeit verliert. Und das
die hängen halt immer, die reagieren eher.
Genau, genau.
Also ich würde auch einfach fahren.
Ja.
Also einfach.
Einfach.
Und fahren.
Fahr doch einfach 6 Watt pro Kilo.
Ja, weil die, am Ende fährst du ja mehr, wenn du es, also ich muss halt immer versuchen zu agieren. Das schaukelt sich natürlich dann krass hoch, weil jeder ja mittlerweile
das
weiß.
Das hast du ja gesehen.
Besser du haust als erstes zu.
Ja.
Bevor du dann einen in die Fresse bekommst.
Oh ja, und das Tempo,
so, das ist das Gleiche.
Und das hast du gesehen, als diese Windkante entstanden ist. Das hat so eine Eigendynamik angenommen. Ich glaube, es war nicht unbedingt, ich sag mal so, es war ja nicht per se wahrscheinlich von allen geplant zu dem Zeitpunkt, aber es hat sich hochgeschaukelt. Auf einmal fährt UAE, Wismar fährt, weil beide nicht abgehangen werden wollen. Und auf einmal merkst du, gut, das klappt jetzt irgendwie gerade.
Das ist jetzt wieder so.
Was würdest du machen?
Ich würde immer sofort erstmal fahren. Bei jeder 50-50-Entscheidung würde ich das Team fahren lassen. Sagen, wir fahren lieber da vorne in der Staffel, wo wir uns abwechseln können, wo wir uns wieder in den Windschatten reinlassen können, als dass wir das Risiko eingehen, dass wir irgendwo hinten hängen und dann fahren die da vorne los und dann verlieren wir viel mehr Energie.
Ja, genau, weil diese entspannten Losfahrten.
Du kannst ja mal aufhören, weißt du, wenn du merkst, hier passiert nichts, aber du bist vorne und du bist der Aggressor sozusagen, dann kannst du immer noch sagen, scheint nicht genug Wind zu sein, es reißt nicht auseinander.
Ja, plus, wenn man sich das anschaut, wie die vorne fahren und wie die hinten fahren und wer selbst mal das glückliche Los hatte, in einer Windkante in einem Rennen zu sein, vorne geht es doch besser als hinten.
Ja, natürlich.
Das ist also wirklich weitaus
besser. Und du siehst es ja auch, also in Pogacar und Wingert, die fahren mit durch.
Ja, genau.
Weil es einfacher ist, als irgendwo hinten zu hängen auf der Grasnarbe, weil nicht reingelassen zu werden oder sowas. Einfach durchfahren.
Und dann ist unrhythmische Vollsprint, Pause, Vollsprint.
Dann lässt wieder eine Lücke, weil er doppelt schlau ist. Ja. Dann müssen wieder alle lossprinten. Ey, das ist viel, viel schlimmer. Und deswegen im Zweifel einfach fahren.
Ja, immer fahren, Leute. Immer fahren. Im Zweifel fahren.
Im Zweifel fahren. Wir müssen auf Zeitfahren eingehen, weil das war auch teilweise überraschend.
Brett. Ja.
Vingegaard verliert 1,21 auf Vanderpool, wird 13. Roglic verliert 1,19. Und bei der Dauphiné sah es noch ganz anders aus.
Das
gleicher Sieger im Zeitfahren.
Absolut anders aus.
Da ist Remco für mich aktuell einfach das Maß aller Dinge.
Ja.
Aber im Prinzip ein Vingegaard und ein Pogacar komplett konträr.
Vingegaard wird 13. 1,21 hinter Remco. Wir haben letztes Mal diskutiert, ob davon
Tadej... Eine Minute 5
auf
Pogacar. Tadej, und bei der Dauphiné hat der Pogacar noch Zeit abgenommen.
Ja.
Ist nicht viel, aber 28 Sekunden. Dazwischen liegt halt einfach mal ein Delta von...
Ich habe nicht aufgepasst.
Von 1,33.
Ja.
Ja. Und das ist schon krass, finde ich.
Ja.
Wenge sagt, er hatte einen schlechten Tag. Also er hat sich einfach auch nicht gut gefühlt.
Ja.
Das kann ein bisschen was erklären. Wenn der einen guten Tag hat, weiter vor mir ankommt, dann ist das für mich passend. So, das macht irgendwie Sinn. Lipovic ist ungefähr da, wo er bei der Dauphiné war, also mit einem sehr starken Zeitfahren.
Ja.
Und der Rest halt auch. Dann kommen halt so Leute wie ein Amiral und ein Affini noch dazu. Bruno Amiral, wollte ich noch nachreichen, scheint wohl auf dem Weg zu Wismar zu sein.
Ah, okay.
Auch ein geiler Transfer, auch so ein richtig mieses Tretschwein. Ja, so ein Tratnik-Ersatz vielleicht sogar.
Ah, ja, verstehe.
Würde ich mal sagen.
Verstehe, was du meinst. Ja, doch. Amiral auch sehr, ich finde manchmal wenig auffällig dafür, dass er so gut.
Ja, total. Kann. Das ist einer, der kann halt richtig, aber der ist nicht der Schnellste, der ist nicht der Stärkste.
Das ist das Ding. Und aber als so ein,
alles.
Als so ein Tratnik-Ersatz sehe ich ihn halt schon, da fällt er wahrscheinlich extrem auf.
Genau, so, dann lässt du den fahren, dann fährt ja. er ewig. So. Ja. Und du denkst dir so, wann hört der endlich auf?
Ja, so ein bisschen wie Nils oder so. Dann haben die ja, viel größere Präsenz. Ja, aber
der andere bei UAE nochmal, der immer auch ultra krass fährt. Ich glaube, wie heißt der? Novak. Fährt, glaube ich, auch immer 4 Tage von vorne.
Ja.
Fällt halt kaum auf, aber ist halt ultra stark. Und jeder im Feld immer, boah, dann hat er so eine 2-Stunden-Führung gefahren, weil die Gruppe allein kontrolliert. Sowas ist, glaube ich, auch so ein richtiger Job für Bruno Amiral.
Ja.
Ja, dann nach dem Zeitfahren, auch wieder lustig, die, wenn du dir die Ergebnisse von Pogacar anguckst, 18-2, 71-1, 2-9-1. Das ist halt, wenn du dir früher mal Jan Ulrich und Lance Armstrong angeguckt hast, dann war das bei Ulle so 74. 82.
und,
dann
und dann mal 1 oder mal 2 Bergetappen.
Und ansonsten wieder ganz weit hinten.
Ja.
Heutiger Etappensieg haben wir schon drüber gesprochen, Mühe de Bretagne.
Ja, wir haben nur noch die Ben Healy-Etappe.
Damit hast du ja schon angefangen.
Ja, okay. Ja, ich habe noch nichts gesagt. Ich habe nur Ben Healy gesagt.
Ben Healy gewinnt. Hast du gesehen, dass ich dir die Webseite geschickt habe?
Ja, dem dachte ich mir so, Junge, was schickst du mir denn diesen Reel? Weil ich weiß doch, Ben Healy lädt doch alles mit Puls und Strava und alles hoch.
Okay.
Ich kann auch da direkt viel mehr zu sagen. Und zwar, Ben Healy ab seiner Attacke. Der Typ, ne, der wiegt, also, was ich in Internet finde, ist, er soll angeblich 65 wiegen.
Niemals.
Sehe ich auch nicht. Sehe ich auch nicht. Sag mir mal eine realistische Zahl. Ich hätte jetzt
61?
Irgendwie auch was gesagt. Also vielleicht mal nochmal ganz kurz dazu, weil aktualisiert. Aber vielleicht ist es auch da ein bisschen fehlerhaft, weil 65 glaube ich auch nicht. Ne, deswegen mit Watt pro Kilo jetzt schwierig. Aber fährt los, letzte Stunde, also ungefähr irgendwie 40 Kilometer, 41 Kilometer vor Ziel. 328 Watt Average, 5,1 Watt pro Kilo. Geht.
Aber geht. Der Typ ist ekelhaft aerodynamisch.
Yes, und das habe ich auch mal ein bisschen mit Hilfe von ChatGPT modelliert,
jetzt bin ich gespannt. Ehrlich.
Das ist auch wieder sehr stark variierend. Ich muss auch sagen, muss man...
Du bist der Erste, der ChatGPT dafür genutzt hat, glaube ich, auf der ganzen Welt.
Das könnte sein. Ich habe auch wieder gesagt, hallo ChatGPT, das ist die Datei von Ben Healy.
Verurteile mich nicht, aber ich hätte eine Frage.
Ich habe eine CSV-Datei. So, ab da können wir sagen, ist auf jeden Fall Solo gefahren. Bedenke, auch mal Wind hier und da, Gewicht und so. Also, geschätzt, sagt ChatGPT, errechnet 0,258 CDA. Muss ich sagen, ist gar nicht so verkehrt. Könnte sein, wenn wir 0,224 ist so in die Richtung TT.
Nee. Von 0,16 ist, glaube ich.
Das ist Remco.
Das ist
Remco.
Das ist Primoz Roglic wohl gewesen vor ein paar
Jahren. Ja, okay, Primoz aber auch.
Ja, das so ist Spitze
ja.
TT.
Ja. Ja. Und 03, 028 bis 03 ist so Aero Hutz, Hutz-Position am Berg, was man annehmen kann. Und 025, das kann schon sein. Ich sag mal, der.
Eddie Dunbar ist dann so 04?
Die fahrende Schrankwand. Eddie Dunbar und ich habe so ein bisschen, also ich habe auch die Quinn Simmons-Datei genommen. Da war ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen schwierig. Aber Quinn Simmons auch wieder, super viel im Stehen, sagt für die letzten Kilometer, wo Quinn Simmons mit Stora hinterhergefahren ist, 0-4 raus. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich das anschaut im Vergleich, Quinn Simmons und Stora fahren hinterher. Quinn Simmons fährt auf den letzten 29 Kilometer, wo sie hinterherfahren, 386 Watt Average, 5,4 Watt pro Kilo. Und vorne... Fährt. Also
Grundlage für ihn.
Bitte?
Also Grundlage, normales Trainingstempo für den Kollegen.
Normales USA-Trainingstempo, nur wenn es nur geradeaus geht. Aber vorne fährt Ben Healy 0,3 Watt pro Kilo weniger, 60 Watt Average auch weniger und die Zeit bleibt auf jeden Fall gleich, wenn nicht sogar leicht ausgebaut. Also man, ja, das könnte schon sein,
ausgebaut. Dass... Der hat 2 Minuten 44 Rückstand im Ziel gehabt, also er ist ja immer krank.
Ja, er ist ja losgefahren, als er Minute hatte. Also sagen wir mal Minute 40, 1,5 Minuten hat er ausgebaut. Ja. Aber, und das, ganz ehrlich, das muss ich auch wieder sagen, finde ich jetzt eine hohe 03, 04 auch gar nicht so verkehrt von Quinn, wenn man gleichzeitig aber bedenkt, dass er eigentlich mit Stora noch einen Windschatten hatte. Aber was hat der Mann da mit 386 Watt da weggeprügelt?
Nee, ich würde eher sagen, was hat der Mann mit 328 Watt da vorne gemacht?
Ja. Yeah.
Also, das ist halt krass. Der muss.
Ja. Deswegen Pacing, 0,24 auch nicht schlecht.
Pacing muss ja unglaublich gut sein. Ja. Der muss das Momentum richtig gut mitnehmen. Und der ist halt einfach. Das ist so ein Fahrer, da darfst du halt echt nicht zögern.
Übrigens ganz kurz: Das war auch eine Bewertung von ChatGPT, dass er Momentum sehr gut mitnimmt.
Siehste?
Fand ich auch sehr, sehr stark. Stark. Das ist so ein Fahrer, der wohl ausdenkt, so, wie kann es sein, dass wir den nicht mehr zurückholen?
Ja, da musst du halt sofort reagieren. Ja. Du musst diese Lücke sofort zumachen, weil wenn du da ein bisschen pennst, dann wird es einfach zäh.
Aber findest du auch, wenn du hinter Ben Healy fahren würdest, dass es auch scheiße ist? Weil
der du willst ja nichts, wenn der nicht mehr in der Gruppe
ist. Wenn einer
ist.
Zwischen ist.
Ja, wenn der nicht mehr in der Gruppe ist, nicht so, oh, ein Glück, hört das jetzt auf, lass den mal da vorne, dann kriegst du aber nicht wieder eingefangen, das ist das Problem.
glaubst du, es gibt Fahrer, die hinter Benhili in der Reihe waren in der Gruppe und dann erstmal schnell eine Flasche gezogen haben hinten, damit sie erstmal nicht die Position hinter Benhili bekommen? Weil du musst immer Doppelführung fahren.
Ja, das ist, glaube ich, auch echt, da ist schon ein Problem.
Das ist ein richtiges Problem.
So Max Walchert hinter Benhili.
Liebe Grüße. Du kannst auch von vorne fahren.
Da kannst du auf jeden Fall von vorne fahren.
Ah, stark. Naja, das habe ich, das war mal meine Analyse noch dazu. Fand ich interessant, fand ich cool. Und weiter so, Quinn Simmons und Benhili, dass ihr Daten hochladet. Und auch nochmal zu sehen, 328 Watt Average, 5 Watt pro Kilo im Finale, um auszubauen auf eine Verfolgergruppe, um dann halt die Etappe zu gewinnen, ist, naja, human, wo wir mal an diesem Punkt sind, was da noch erklärbar ist.
Ja. Kein 3-Meter-Mensch.
Das ist kein 3-Meter-Mensch, nein.
Dann haben wir heute die Etappe gewonnen von Tadej Pogacar, Mur de Bretagne. Tritt einfach richtig krank an im Sprint, finde ich.
Ja.
Weniger das im Hinterrad. Und jetzt können wir über Oscar Onley sprechen, der wird Dritter.
Da ist aber eine Brücke gebaut.
Oscar Onley ist ja für mich eigentlich die gleiche Person wie Max Poole, habe ich ja schon mal gesagt. Das heißt, Engländer, die gut berghoch kommen, aus dem Jahr.
Das sind nicht dieselbe, ist nicht dieselbe Person.
Ist nicht dieselbe Person.
Ach krass.
Aus dem, mit Jahrgang 2002.
Ja.
Also auch echt noch jung.
Ja.
Und muss sagen, Oscar Onley fährt jetzt natürlich auf einem deutlich höheren Niveau als Max Poole, aber Max Poole ist auch Elfter beim Giro geworden, also der ist auch nicht schlecht. Aber Onley, überragende Tour de Suisse, jetzt extrem gut unterwegs und ich bin echt gespannt, wo der am Ende rauskommt.
Ja, absolut. Der hält sich halt die ganze Zeit auf einer, wo ist er jetzt im GC, auf 7?
Er ist auf 8, aber der hat im Zeitfahren halt ein bisschen was verloren. Ja. Der hält sich auf Etappe 1 hat er, glaube ich, was verloren.
Übrigens,
was ein bisschen bitter ist. Also der hat jetzt schon, er hat schon Rückstand. Aber ich glaube, wenn der weiterhin so gut berghoch kommt und auch dann im Hochgebirge gut berghoch kommt, dann fährt er vielleicht sogar Top 5.
Absolut durchaus denkbar. Eigentlich das, was wir Lipowitz zugeschrieben haben, wenn alles gut läuft, könnte so ein Oscar Only ist so ein bisschen auch so ein ähnliches.
Ja, die haben im GC haben die jetzt 13 Sekunden zwischeneinander. Das heißt, die beiden sind nämlich jetzt, wenn man jetzt mal schaut, wer bleibt vorne im GC? Also Pogacar,
ganz kurz, Remco. Bevor wir Ausblick machen, darf ich noch mal reinschmeißen, weil Oscar Only natürlich auch Ehrenmann. Oscar Only direkt schon Datei von heute hochgeladen. Oh, Mur de Bretagne inklusive Powerdaten habe ich doch für dich.
Schön.
Und zwar 5,38.
Ist die Mur de Bretagne wie lang gewesen?
3,1 Kilometer, also sagen wir da, wo es schnell gefahren wurde. Der letzte Part ist ja der entscheidende. Mhm. Da haben wir jetzt schon 455 Average, 7,3 Watt pro Kilo. Der Part, wo Pogacar richtig aufzieht, kann ich jetzt hier auch nochmal hier schauen, finde ich, sieht man auch, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video so gesehen hat in der Betragung, er geht nicht so ganz mit. Ich glaube, er wusste auch genau, okay, die fahren vorne ihr Ding, mach dein eigenes. Ja. Das finde ich irgendwie sehr spannend, weil sind sie auch nachher nochmal rangekommen, so ein bisschen. 3 Minuten 22 mit 502 Watt pro Kilo. Wow, 502 Watt.
Ah, ja.
Das erklärt einiges.
Nee, wir haben jetzt hier den Herrn Froböse.
Das muss man sich mal vorstellen. Mit
10 Watt pro Kilo, die ganze Tour de France lang.
Falls das jemand mal nicht mitbekommen hat, herrlich, Leute. ZDF morgen mal ziehen. Froböse sagt, dass Tour de France die Femme auch wild ist. Und ich weiß nicht, Anne van der Breggen?
Anne von Fleuten. 7,1 Watt pro Kilo.
7,1 Watt pro Kilo, die ganze Tour de France gefahren. Das muss man sich mal vorstellen, durchschnittlich.
Gut,
auf jeden Fall ganz
wie viel Watt pro Kilo ist er gefahren?
8,1. 8,1 Watt pro Kilo auf diesen 3 Minuten 22. Dann können wir mal grob mutmaßen, was da noch Pogacar vorne und Remco fahren. Also so viel dazu. Aber stark, stark. 2169er VHM. Das würde ich auch ganz gerne machen.
2169, boah.
Das ist Fliegen.
Ekelhaft.
Das ist Fliegen.
Das ist Fliegen. Ich wollte aber jetzt mal hier reinschauen, wer aus diesen Top 20, erstmal, du hast jetzt schon relativ große Zeitabstände. Du hast jetzt schon so große Zeitabstände wie bei so einer Tour de France 2008 oder 2009, glaube ich.
Ja.
Am Ende ungefähr.
Ja.
Pogacar, Remco, bleibt da auch vermutlich irgendwo vorne, sieht ganz gut aus. Vauquelin ist für mich ein Fragezeichen, so richtig im Hochgebirge.
Nein. Nee. Ich glaube, der crackt irgendwann und dann
wird er auf eine Etappe. Der crackt, aber ich glaube, bin mir nicht sicher, weil er macht schon krasse Schritte und die Tour de Suisse war jetzt nicht wirklich Hochgebirge, muss man sagen. Aber da ist er schon auch echt solide gefahren. Und vor allem, ich meine, es ist jetzt sowas wie, es ist nicht unbedingt vergleichbar, aber so ein Bergzeitfahren. 27 Minuten, da fährt er nicht schlecht.
Wenn Kevin Vauquelin wirklich zu Ineos geht, dann ist er quasi auch der beste GC-Fahrer.
Ja, jetzt
Stand aktuell. Heute.
Ja, weil ich auch gerade schon gesehen habe, so ein Carlos Rodriguez hat einfach schon in Summe, hat er auch schon 5 Minuten kassiert. Das finde ich ja das Krasse. Felix Gall auf 4,49, Enric Mas 4:35 Rückstand. Bevor Pogacar überhaupt angefangen hat, richtig Leute zu zersägen, haben die schon 5 Minuten Rückstand. So, dann hast du einen Skelmose 3:43, Roglic 3 Minuten. Und da vorne drin hast du halt eigentlich nur noch Remco, Pogacar, Vingegaard, Mathieu, glaube ich, packt es nicht. Would have thought. Wakala, hast du gerade gesagt, fällt auf jeden Fall raus, glaube ich, fällt auch noch zurück. Onley mit einem Fragezeichen. Jorgensen wird irgendwann halt auch für Vingegaard fahren müssen.
Ja, klar. Deren Doppeltaktik hat relativ früh irgendwie aufgehört zu funktionieren in Etappe 1, dadurch, dass was? Warte mal, Jorgensen hat wie viel?
Jorgensen hat nur 1:34 Rückstand.
Ja, war das Etappe 1, wo er das gesammelt hat, oder durch Zeitfahren?
Das kann ich dir nicht genau sagen.
Okay.
Aber im Prinzip, Vingegaard hat 1:17, er hat 1:34.
Ja, okay,
so, du könntest noch mit beiden fahren. Ich tippe mal, dass ein Vingegaard stärker ist als ein Jorgensen. Das heißt, irgendwann wird ein Jorgensen für einen Vingegaard fahren.
Ja, okay.
Dann hast du Liebowitz, Roglic. Und dann dahinter hat halt alles schon richtig viel Rückstand. Ben O'Connor, 8:10. Der kann eigentlich auch nur noch mal wieder in so eine Spitzengruppe gehen, wie damals, als er Vierter geworden ist bei der Tour, als er nach Tignes in die Spitzengruppe gegangen ist, gewonnen hat und elendig viel Zeit rausgefahren hat. Emanuel Buchmann, 8:35. So, das ist schon krass, was da für Abstände sind. Ich glaube, da werden sich halt, wie gesagt, noch ein paar Leute jetzt nach vorne schieben. Joao Almeida hat jetzt 12 Minuten seit dem ersten Etappe heute mit dem Sturz.
Ah, okay.
Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen durchgemischt, aber die Messe fürs Podium, die ist schon fast gelesen.
Es ist halt super schwer, so große Zeitabstände halt unter den Top-Fahrern oder die Fahrern, die GC-Aspiranten sind, halt wieder gut zu fahren. Das heißt, man müsste besser als Pogacar sein, und wenn man das wäre, hätte man jetzt nicht so viel Zeit Rückstand. Es sei denn, man wird fahren gelassen, und dann gibt es eine Möglichkeit irgendwie, dass man wieder Zeit gut holen kann, wie beispielsweise Ben Healy gestern 25 Plätze, aber das wird ja bei keinem der Fahrer passieren, die halt wirklich was zu sagen haben.
Genau, also das wird schon, also ich kann mir halt vorstellen, dass ein Ben O'Connor jetzt mit 8 Minuten einfach immer so in 2-3 Gruppen gehen darf, weil die genau wissen, Lasten machen.
Der wird auch hinten raus wieder verlieren.
Ich finde es beeindruckend, wenn du guckst, wenn richtig schnell gefahren wird, hast du immer die gleichen 3 Fahrer ungefähr zusammen.
Ja, das stimmt.
So, und dahinter, heute hast du es auch wieder gesehen, du hast Pogacar, Van der Poel, Vingegaard, dann hast du eine Lücke und da kommt so eine zweite Truppe, Onley, Wokala,
Lipo.
Ja, heute leider ja nicht. Aber du hast irgendwie diese Cluster, diese Leistungscluster. Ja. Ob das jetzt 1:1 zu übertragen ist auf die Hochgebirgsetappen, das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Aber ich gehe schon davon aus, dass das der Fall sein wird.
Ich glaube, so ein Felix Gall könnte sich noch gut zurückarbeiten. Der ist jetzt auf 14 mit 4:50 Rückstand. So.
Klar, da wird sich noch was tun, aber ich finde halt die Abstände krass.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Du hast jetzt schon 4 Minuten irgendwas auf Pogacar und du bist noch keine Bergetappe.
Genau, wir sind bei 7 quasi Flachetappen. Das ist jetzt nicht wirklich flach, aber 7 Flachetappen, wenn man das vergleicht, was noch kommt.
Haben wir eigentlich schon gesagt, wer die Tour gewinnt?
Haben wir nicht. Ich glaube, jetzt haben wir es offen gehalten, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt sagen brauchen. Also.
Weil dann gewinnt er ja Safety Tour nicht.
Erstens das, weil wir haben ja immer Unrecht. Und zweitens, weiß nicht, kann man sich gerade irgendwie denken, wenn nicht was dazwischen kommt. Oder glaubst du, andere These, wir stellen die Frage mal anders. Dann würden wir jetzt nicht was predikten, was dann zwangsläufig durch die Statistik einfach nicht eintreten wird, sondern glaubst du, es besteht die Möglichkeit, dass ein Vingegaard denn dieses Jahr an einem Pogacar vorbeifährt? Ohne dass etwas passiert, also ohne Sturz, ohne Defekt in der falschen Situation. Glaubst du, physiologisch könnte die Möglichkeit bestehen, also sie besteht auf jeden Fall, aber glaubst du, es gibt eine realistische Möglichkeit, dass ein Vingegaard an einem Pogacar noch vorbeifährt irgendwo?
Boah.
Ist ja eine Meinung.
Eigentlich nicht.
Ja.
Ich glaube, dass Pogacar hatte ja letztes Jahr die Tour, war die erste Grand Tour, wo er keinen schlechten Tag hatte.
Ja.
Hat ja dieses Interview gegeben, wo er sagte, selbst beim Giro hatte ich einen schlechten Tag, ich sage euch aber nicht, welcher das war. Fand ich auch witzig.
Das ist gut.
Aber das ist natürlich immer so, wenn so einer kommt, so ein Tag, dann dreht das die Tour nochmal auf den Kopf. Und ich glaube, Vingegaard ist eher stabil.
Okay, ja.
Und bleibt so ein bisschen bei seiner Leistungsfähigkeit.
Vingegaard bleibt stabil.
Vingegaard ist ja angeblich ein bisschen schwerer, hat mehr Muskelmasse, sieht man sofort, der alte Hulk. Fährt geil, Radrennen jetzt, finde ich cool.
Ja. Ich bin überrascht von Vingegaards Explosivität, wenn Pogacar losgeht, auch heute. Oder halt in meinen kurzen Anstieg. Ich meine, das hatten wir ja schon letztes Jahr, Wann war die Motorradsituation? Letztes Jahr, ne? Nee, vorletztes Jahr. Die Motorradsituation, als sie ausgebremst hatte.
Das war vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren schon, ne? Ja. Rodriguez gewinnt die Etappe. Genau, aber da war ich auch schon so ein bisschen überrascht, wie explosiv Vingegaard dann doch ist. Das finde ich dieses Jahr auch wieder sehr bemerkenswert. Ja, ich finde, dass du recht hast, dass bei Vingegaard weniger Schwankungen da sind. Und wir haben ja dann aber auch letztes Jahr, das war schon so, dann einmal diesen Sprint Vingegaard-Pogacar gesehen. Pogacar hat sich ein bisschen verkalkuliert in der Carbs-Strategie und hinten raus ein bisschen eingegangen. Lass das ein bisschen früher in der Etappe passieren und auch wichtige Etappe, Hochgebirgsetappe, dann kann man schnell Zeit dazukommen. Sowas haben wir zwar selten von dem, weil er einfach ja übermenschlich, nein, überdominant einfach
3 Meter Mann.
3 Meter Mensch. Weil er sehr dominiert, wenn alles richtig läuft. Aber wenn es dann auf Kante Magnet ist, haben wir dem Fall und davor das Jahr ja auch, oder davor das Jahr, gesehen, als er mal hier die erste Tour nicht gewonnen hatte, als Vingegaard die erste Tour gewonnen hat, dann auch mal richtig Zeitabstände bekommen. Und wenn sowas Ähnliches passiert, dann muss Wismar aber auch da sein.
Dann muss man da sein, man muss es riechen, dass es ihm nicht gut geht.
Oder halt provozieren.
Oder provozieren, ja. Jetzt geht es jetzt ein bisschen ruhiger weiter, glaube ich. Wir haben 1-2 Etappen, wo alle mal durchschnaufen können. Eine Sprintetappe morgen.
Da wird auch nichts passieren, ne?
Und übermorgen auch eine Sprintetappe. Nachdem die Sprinter jetzt auch alle sofort abgehängt wurden, immer jeden Tag.
Die jetzt dürft er wieder.
Dürfen jetzt wieder. Und dann geht es halt weiter am 14. Juli. Das ist Nationalfeiertag, glaube ich.
Und kein Montagsruhetag.
Ja, auf einer schönen, interessanten Etappe. Interessant für, also so wie die Tour gefahren wird, ist so eine Etappe, wenn du sie im Profil anguckst, also die 10.
Ja.
Wenn die weiter so Bock fahren, dann
das kann man sich auf
die Etappe sehr freuen.
Stimmt, das kann was sein, hast du recht. Dann haben wir halt eine erste, 11. Etappe Toulouse, wieder mit 3 finalen Anstiegen. Also das, was wir jetzt eigentlich haben, wenn dann was provoziert wird, ich glaube, es könnte, je nachdem, wenn davor schnell gefahren wird, diese auch ein bisschen weniger relevant sein dann für GC-Fahrer. Das ist am 16. Juli, das heißt, wir schieben den Ruhetag auf den 15., also auf den Dienstag zum ersten Mal seit ewig, wenn überhaupt. Und dann geht es eigentlich los mit Otakam. Etappe 12, 17. Juli. Haltet euch bereit, Donnerstag.
Geht es ab.
Genau, da müsst ihr ein Auge bei der Arbeit auf Tour-Etappe schauen.
Ja, das so viel zu Tour de France. Jetzt erstmal müssen wir noch irgendwelche anderen Predictions machen. Ich habe noch eine Frage, die kam mir gestern, weil ich im Ticker gelesen habe, dass Van der Poel auf die Zwischensprints gegangen ist. Genau, er ist noch dabei, er ist noch Vierter. Geht er aufs grüne Trikot? Pogacar führt mit 156 Punkten, 122 Milan, 111 Gemay, 108 Mathieu van der Poel.
Van der Poel, richtig geile Form auf jeden Fall in der ersten Woche, finde ich.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, ganz kurz, warum denn nicht? Also was für ein anderes Ziel könnte er noch groß haben? Oder meinst du schon lieber auch für einzelne Etappen?
Ja, ich glaube, das hat er sich so ausgedacht. Er dachte sich so, grünes Trikot ist auch irgendwie mal cool.
Ja, klar.
So.
Vor allem jetzt muss man sagen, mit dem Ausfall von Philipsen auch realistischer möglich.
Stimmt.
Er musste kein Anfahrer sein, er kann punkten im Finale. Ist halt die Frage, ob er gegen den Milan und so im Milieu im Sprint halt besteht.
Ich glaube, der versucht es anders zu machen.
Ich wollte sagen, es geht auch gar nicht um die Siege, sondern er kann es über die Etappen halt machen.
Ja, genau. Das heißt, er fährt jetzt da 21 Tage richtig Radrennen.
Ja.
Wie damals, dass er beim Giro
erstmal
da war. Da ist er auch irgendwie jeden Tag in die Gruppe.
Ekelhaft.
Ekelhafter Typ, der hat richtig Form. Hier an der Stelle schieben wir, apropos Form, wir schieben an der Stelle noch ein. Coaching ist wieder buchbar.
Möchtest du so eine Form haben wie Mathieu van der Poel?
Diese Überleitung habe ich mir gespart. Aber nachdem wir jetzt eine Zeit lang die Warteliste nur hatten, ist jetzt wieder möglich zu buchen, weil wir weitere Coaching-Kapazitäten aufbauen konnten. Also, wer Bock hat, nächstes Jahr so zu fliegen wie Mathieu, der kann jetzt ins Coaching kommen. Einfach auf science.cc anmelden. Und dann geht's ab. Ich glaube, die nächsten Projekte kann man jetzt dieses Jahr noch machen und dann kann man schon mal die nächste Saison starten.
Wir übernehmen keine Haftung für eine Schwelle, die nicht Van der Poel ist.
Genau.
Aber wir machen das Beste raus.
Aber prozentual könnte man mehr wachsen als Van der Poel.
Prozentual kannst du dich mehr verbessern als Mathieu van der Poel. Ist das ein Versprechen?
Versprechen ist immer schwierig, aber ich glaube, es ist cool und ich glaube, dass wir auch da viele von den Dingen machen, die sie machen in der World Tour. Und ich glaube, dass wir zumindest, was das Höhentraining machen, angeht, schon so ein paar Sachen richtiger machen als Mathieu in der Vergangenheit, wo der immer mal krachen gegangen ist.
Boah, weißt du noch, das eine Jahr, wo er komplett hops gegangen ist, als er aus dem Giro in die Höhe direkt, glaube ich, ohne Entlastung,
Giro, dann
die
Höhe, Tour. Giro, Höhe, Ende, ja. Gar nichts, genau.
Ja.
Läuft bei uns eigentlich immer ein bisschen besser, wenn ich so mal gucke, was mit Rosa immer passiert. Da möchte ich noch Nachrichten. Dritte bei der Deutschen Meisterschaft,
Lukas. Ja, Dritte bei der Deutschen Meisterschaft. Congrats. Dann zwei Gravel-Rennen noch gewonnen. Ja. Einmal World Series in Ice Lake, einmal World Series in Singen. Bei dieser Frau läuft richtig. Und ich kann euch sagen, ohne zu viel zu spoilern, zu verraten, Höhentraining in Rennen. Wahnsinn bei der. Also wirklich von Andorra zwei Tage, drei Tage vorher anreisen, rein in das Rennen, und diese Frau ist am Strahlen, das gibt's gar nicht. Man muss sagen, also die haben mir ein Foto geschickt, wie sie da sitzt mit ihren zwei Teamkolleginnen, und alle wirklich so einen Blick drauf gehabt, komplett enttäuscht, weil, gut, muss man irgendwie verstehen, in den ersten vier sind drei Fahrerinnen von Canyon SRAM, Platz 2, 3, 4,
ja.
Muss man sagen, aber man hätte es vielleicht versuchen können, anders taktisch ranzugehen, also aber es sagen, waren einfach...
Sie haben relativ viel richtig gemacht. Sie haben eine Sache nicht komplett richtig gemacht, ist, dass die Momente, das haben wir eigentlich schon gesehen, schon mal bei der Flandern-Rundfahrt 2024, Longoburgini, Shirin van Anrooy, und wen haben sie versucht da abzustellen? Ich krieg's gar nicht mehr zusammen.
Boah, ich wüsste jetzt auch nicht, wo du bist gerade.
Ich glaube, Cassia oder so. Die attackieren die ganze Zeit gegenseitig, aber immer so, dass die anderen Fahrerinnen
auch
abgehängt werden. Genau.
Okay.
Das hattest du da ja auch. Also die attackieren, aber sie hängen halt, und Franzi Koch ist die stärkste gewesen. Das ist nur so. Die fährt immer mit und zwei andere werden abgehängt.
Ja, die eigenen.
Du musst es dann, eigenen. Das heißt, du musst es dann so machen, dass du sicher weißt, dass du mit so viel Schwung von hinten kommst, dass die anderen, also am besten auf einer Abfahrt oder auf einer Stelle, wo viel Speed da ist, damit
Franzi Koch muss das Loch schießen
in den Wind fahren muss und du im Windschatten einen wirklichen Vorteil hast. Das, was die gemacht haben, war teilweise am Berg.
Ja.
Das heißt, du fährst dann los, erhöhst auf, keine Ahnung, sag ich 5 Watt pro Kilo, und dann fährt die halt auch 5,5 Watt pro Kilo. Und die anderen können das aber nicht. Es gibt keinen Windschatten.
Dann sind Antonia und Justina so, Alarm.
Alarm, hallo?
Ja, verstehe ich schon.
Das ist das Problem. Du musst es da machen, wo die anderen Fahrer einen Windschatten-Effekt am größten haben können.
Ja, 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 das stimmt. Vor allem, wie du sagst, mit dieser Übergangsgeschwindigkeit von hinten durch, an der Fahrerin vorbei, vielleicht im besten Fall Franzi Koch noch, indem er die Führung gefahren.
Genau,
weil sie aus der Führung eigentlich rausgehen wollte, jetzt das Loch schließen muss, die anderen beiden sitzen dahinter und der Geschwindigkeitsunterschied muss sie erstmal aufbauen, währenddessen
aber das hängt die anderen da dran, wenn du jemanden hast, der in der Gruppe anscheinend die Stärkste ist, das da zu regeln, wo es auf Stärke ankommt, das ist halt das Problem. Die Strecke hat es auch nicht hundertprozentig hergegeben immer, aber es hätte, glaube ich, ein, zwei Möglichkeiten gegeben, wo man das ein bisschen besser hätte machen können.
Ja, okay.
Nichtsdestotrotz ist halt einfach bitter, wenn da jemand so stark ist wie Franzi Koch.
Ja, klar, sicher. Und die hat dann noch zu Recht verdient gewonnen, vor allem im Finale, zu sagen, okay, jetzt fahre ich nochmal die Lücke richtig groß.
Ja.
War ein richtig krasses Rennen auf jeden Fall, war cool zu sehen, war die deutsche Meisterschaft von cool zu sehen. Ich glaube, über Anton haben wir schon gesprochen.
Männer-WM, geisteskrankes Rennen, hat richtig Bock gemacht zuzuschauen. Anton Schiffer,
mega.
Respekt,
Junge. Anton Schiffer hat es auf Lanterne Rouge geschafft.
Ja.
So mit der Sibiu-Tour, einfach vor Richie Tello auf der einen Etappe angekommen, und Lanterne Rouge hat angefangen, über Anton Schiffer zu schreiben und Seren Watt pro Kilo seine auszurechnen. Gut, gibt's auch bei Strava. War schon crazy, was er gerade fährt.
Ich glaube, der kriegt jetzt langsam einen Vertrag.
Meinst du?
Ja. Habe ich auch schon Gerüchte gehört.
Ah, okay.
Habe ich schon Gerüchte gehört, dass
ein... Darf man schon was sagen? Darf man das mutmaßen?
Nee, also das ist absolut...
Ist es doch Alpecin?
Nee. Aber auch da... Ja. Alpecin mit der Swift Academy, Mattia Gaffuri und Anton Schiffer im Finale gehabt. Mattia Gaffuri wird Fünfter bei der italienischen Meisterschaft der Elite, und ein anderer Sportclub-Fahrer, Conchi, gewinnt.
Ja.
Krasse Story.
Voll.
Und an dem Tag wird Anton Dritter und Gaffuri wird Fünfter.
Ja.
Und du denkst dir wahrscheinlich als Alpecin auch so,
wofür machen wir eigentlich diese Academy?
Ja,
ohne jetzt
zu wissen, was der, ich glaube, Louis Kitzky heißt er, der Deutsche, gerade jetzt macht, und dem will ich auch nicht zu nahe treten, aber anscheinend haben die sich auch schon einen Ticken besser entwickelt als den sie am Ende sich ausgesucht haben.
Ja, okay, verstehe. Also, da machen die schon Talent Scouting, dann schlagen zwei ein. Das ist ein bisschen wie damals, ich habe doch mal erzählt, ich war bei MLP als Stagiair in meinem allerersten Elite-Jahr. Für zwei Rennen. Ich bin halt Münster an Gio gefahren, gemeinsam auf ein Zimmer mit Kaspar Askren. Ich habe mit dem ein Bett gepennt. Der hat mich den ganzen Abend voll gequatscht. Ich war so müde. Ich wollte einfach nur, dass ich jetzt pennen kann. Und der ist von Dänemark nach Münster rübergefahren, nur um mit dem Team zu sprechen, weil er eine Chance haben wollte bei dem Team. Und das Team sagte so, nee, tut mir leid, du bist nicht gut genug für uns. Aber weißt du, und dann haben sie mir aber einen Vertrag angeboten. Ich kann also sagen, ich bin von den Entscheidungen eines Teamchefs besser als Kaspar Asgreen, beziehungsweise habe ich eher einen Vertrag
in dem Team. Noch gar nicht.
Nee, ich hatte eher einen Vertrag angeboten bekommen als Kaspar Asgreen. Da habe ich mich dann dagegen das Team entschieden, habe mich dann für Lotto Kernos damals entschieden, weil es auch die Möglichkeit bestünde, weil ich MLP war auch sackweit weg, ey. Ja, und Kaspar Asgreen hat dann keinen Vertrag bekommen und der ist nach Hause gefahren. Extra von Dänemark nach Münster. Der ist nicht mal Rennen gefahren, Lennart. Der ist einfach nur da, um Hallo zu sagen. Also der durfte nicht mal Rennen fahren.
Boah.
Und ich bin Münster an Giro, mein erstes Elite-Münster an Giro gefahren, habe mich erst mal Gruppe rausgepinkelt. Kurz angehalten im falschen Moment und war eine halbe Stunde erstmal dahinter.
Aber das Geile wäre doch einfach so, das sind so Momente. Ja. Und wenn du da, der wird ja sicherlich am Boden zerstört gewesen sein. Wenn du da hingehst, ja so, Kaspar, keine Angst. Du gewinnst mal eine Flandern-Rundfahrt.
Ja, genau.
Du gewinnst mal einen E3-Preis.
Es dauert noch zwei.
Und der andere Penner, der wird YouTuber.
Ja, genau das. Wenn du dem das intervenieren könntest, so, wenn du sagst, ey, es dauert noch zwei Jahre, dann machst du einen Durchbruch, dann wirst du Europameister Zeit fahren, glaub U23 und danach knallst. So, du wirst einfach gegen Van der Poel im Sprint die Flandern-Rundfahrt gewinnen. Ja. Was?
Was, ey, absurd.
Ja, stark, herrlich.
Schön, das ist auch eine schöne Geschichte,
um den Podcast
für diese Woche abzuhaken.
Das nächste Mal erzähle ich, wie ich mal ein Rennen mit Pogacar gefahren bin.
Das ist eine Lüge.
Nee, ich bin ein Rennen gefahren mit dem.
Ja?
Die Flasche.
Dann erst mal, erzählst du.
Das heißt, nächstes Mal, ja.
Okay, alles klar. Okay. Dann für die Woche wieder danke fürs Zuhören. Wir schauen jetzt mal weiter Tour. Und wir hören uns am nächsten Samstag wieder.
Machen wir.
Ciao.
Tschüss.